Deutschlandfunk Interview.
Mitgehört hat Ulrich Lechte. Er ist Obmann der FDP im Auswärtigen Ausschuss. Guten Morgen, Herr Lechte.
Guten Morgen, Frau Engels.
Greifen wir es auf. Ist die Reise von Olaf Scholz zu diesem Zeitpunkt nach Peking ein Fehler?
Nein, ein Fehler ist es sicherlich nicht, dass ein westlicher Regierungschef und gerade der Deutsche nach Peking sich aufmacht, um das direkte Gespräch mit Xi Jinping zu suchen. Aber es ist de facto klar, dass jeder diese Reise ganz genau beobachtet. Auch die Partner sind on alert, wie man so schön sagt, und beobachten ganz genau, was dort passiert. Die deutsche Wirtschaft hat eine gewisse Abhängigkeit von China aufgebaut. Dementsprechend ist es sinnvoll, dass man zu Gesprächen nach Peking reist, vor allem, wo das gerade eine Machtzentrale ist, die vielleicht noch in irgendeiner Weise Einfluss auf Moskau nehmen kann.
Scholz selbst sagt heute in einem Namensbeitrag in der FAZ, es brauche eine neue China-Politik. Zugleich rate er aber auch vor dem Versuch ab, China isolieren zu wollen. Wie soll denn ein solcher Spagat gewinnen, wenn man jetzt mit klarerer Kante auftritt?
Ja, das ist ja eine relativ einfache Sache. Man muss ja die Beziehungen nicht unbedingt immer weiter vertiefen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten die klare Strategie gehabt, den Wandel durch Handel zu bekommen. Da sind sich alle Experten einig, das ist vorbei. Dementsprechend ist es nicht sinnvoll, weiter Milliardeninvestitionen in China zu tätigen, während China zum Beispiel in der Frage des Ukraine-Kriegs eine Positionierung genommen hat, die eher russlandfreundlich gewesen ist.
Ist es denn angesichts von Chinas Position als immerhin weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft ein wenig blauäugig zu denken, man könne jetzt als Deutschland China offen kritisieren und dennoch im Handel und bei der Öffnung von Chinas Wirtschaft für Investitionen, Stichwort auf Gegenseitigkeit hier etwas zu tun, irgendwelche Fortschritte noch erzielen?
Ne, das wäre ja mal ein Fortschritt, wenn man überhaupt vernünftig in China investieren könnte. Also die große Frage der Resilienz, wir hatten jetzt gerade die Hamburger Hafenentscheidung, der Chiphersteller steht an, das sind alles Punkte, wo man sieht, China hat sehr wohl eine strategische Einkaufspolitik vorgenommen, die One Belt, One Road Initiative in den letzten Jahren, der klare Aufkauf von Ressourcen in Afrika, im gleichen Atemzug sich aber bei Lösungen von Fragen wie Flüchtlingsströmen und so weiter bisher sehr bedeckt gehalten. Da muss man China mehr einbinden und im gleichen Atemzug muss man aber auch erkennen, dass China eine klare Strategie verfolgt, die nämlich heißt, China auf den ersten Platz zu bringen. Und damit ist auch ein Konflikt zwischen unserem wichtigsten Partner, den USA, und China im 21. Jahrhundert und dem Pazifik unabwendbar.
Wäre es auf der anderen Seite aber dann nicht auch angemessen, der deutschen Bevölkerung zu erklären, dass sie sich mittelfristig auf weitere Wohlstandsverluste wird einstellen müssen, da dann die China-Handelsbeziehungen und Wirtschaftsbeziehungen vielleicht eher schrumpfen werden? Und das hat ja erhebliche Folgen für die deutsche Wirtschaft.
Naja, die Chinesen sind auch darauf angewiesen, dass ihre Wirtschaft stabil bleibt. Deutschland ist auch für China ein sehr wichtiger Handelspartner. Man kann diese Position strategisch ausnutzen. Wohlstandsverluste haben wir derzeit durch die Inflation, durch die gestiegenen Energiepreise, durch den Ukraine-Krieg auch noch angefeuert. Das sind Aspekte, die klar auf dem Tisch liegen. Wie gesagt, Chinas Positionierung ist für Deutschland zentral wichtig in wirtschaftlichen Fragen, aber vor allem auch in geopolitischen Fragen, die jetzt in Kraftsetzung, Intronisierung von Xi Jinping auf Lebenszeit geht leider in die falsche Richtung. Damit ist das letzte Stück innerparteilicher Demokratie in der KPC jetzt abgeschafft worden. Das lässt einen nicht gerade juchzen, aber man muss zur Kenntnis nehmen, dass unsere Partner diesen Besuch ganz besonders kritisch beäugen. Gerade die Partner in der Region, wir dürfen nicht übersehen, für Japan, für Südkorea, für Taiwan, aber auch für Australien, Neuseeland, ist China ein Nachbar, der ihnen sehr, sehr mächtig wird. Und wenn diese Region dort hinten eins eint, dann ist es, dass sie nicht unter die Vorherrschaft von China fallen wollen.
Hier könnte man gegebenenfalls Geschäfte ausbauen. Auf der anderen Seite stand auch die FDP in früheren Jahren durchaus für eine Verstetigung des China-Geschäfts. Findet die von Ihnen angestrebte, sag ich mal, härtere Kursbestimmung denn nun auch Verständnis bei FDP-Mitgliedern und Wählern?
Das ist ein Diskurs, der in der Partei, zumindest bei den Außenpolitikern, völlig klar liegt.
Aber den Wirtschaftspolitikern nicht unbedingt.
Es war für die Wirtschaftspolitiker auch ein Prozess zu erkennen, wo der chinesische Kurs gerade hingeht. Und ich glaube, es ist ein zentraler Satz und ein zentraler Punkt, der von vielen, vielen Menschen geteilt wird, dass man am Ende des Tages nicht in einer chinesisch dominierten Welt leben möchte. Da ist mir die amerikanische weitaus lieber und das teilen weite Teile der FDP. Wir haben nicht vergessen, dass die USA nach dem Zweiten Weltkrieg für Deutschland da gewesen ist, uns wieder mit aufgebaut hat und uns den Wohlstand und Reichtum gebracht hat, den wir heute alle versuchen zu verteidigen. Und gerade das G7-Außenministertreffen läuft mit den Partnern, mit denen wir sehr, sehr gut Handel treiben können. Und bei China muss man es kritisch sehen. Die Globalisierung, die in den letzten 3 Jahrzehnten stattgefunden hat, war nie was Schlechtes. Sie hat den Hunger auf der Welt halbiert. Sie hat den Wohlstand etwas gerechter verteilt auf der Welt. Aber es darf natürlich nicht dazu führen, dass am Ende wir das System, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut haben, die liberale Weltordnung, die Freiheit, die Demokratie für uns alle, dass diese in Gefahr gerät. Und wenn das von autoritären Systemen, autokratischen Systemen wie von Moskau offen und von China im Hintergrund hintertrieben wird, dann müssen wir uns dem entgegenstellen. Das ist unsere Aufgabe, dafür sind wir gewählt.
Herr Lechte, wechseln wir noch kurz. Das Thema beim G7-Treffen in Münster wird auch die Ukraine wieder im Mittelpunkt stehen. Wie sollte Ihrer Ansicht nach die weitere Unterstützung konkret aussehen angesichts der Energieversorgungsengpässe in der Ukraine nach den jüngsten russischen Attacken?
Naja, für uns ist ja klar, dass wir als Deutschland die ganze Zeit schon entsprechend humanitär geholfen haben, dass wir auch direkt der Regierung helfen in der Finanzierung des Staates. Das ist durch den Krieg natürlich völlig außer Rand und Band geraten, die wirtschaftlichen Zusammenbrüche. Die Menschen müssen genauso wie in Deutschland jetzt durch einen Winter gehen. Ich glaube, dass wir es in Deutschland da 10-mal besser haben. In der Ukraine sind mehrere Millionen Menschen nicht mehr in ihrer eigenen Wohnung. Denen gehört unsere Hilfe. Gleichzeitig haben Sie ein sehr, sehr wichtiges Thema angesprochen, nämlich die Frage der Energieversorgung. Auch in Osteuropa und in der Ukraine ist sehr, sehr stark von Russland abhängig. Da wird man entsprechend auch drüber sprechen müssen, auch auf diesem G7-Gipfel. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass die westlichen Partner zusammenstehen und da klare Kante zeigen. Wir haben 2 neue Regierungen beim G7-Treffen dabei. Die französische ist schon etwas länger im Amt, aber jetzt auch die italienische von Meloni ist neu an Bord. Und ich finde es großartig, dass die Außenministerin auch Vertreter der Afrikanischen Union eingeladen hat mit Kenia und Ghana, weil auch dieser Kontinent für Europa zentral wichtig sein wird, nicht nur in Fragen Ressourcen, sondern in Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung, um auch Flüchtlingsströme in Zukunft unterbinden zu können.
Stichwort Zusammenstehen im Zusammenhang mit der Ukraine. Da kommt ja immer das Thema Waffen doch wieder in den Vordergrund. FDP-Politiker wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann fordern ja schon länger auch die Lieferungen von Kampfpanzern in die Ukraine. Die SPD verweist hier immer darauf, so etwas nur gemeinsam mit westlichen Verbündeten zu machen. Sollte das G7-Treffen Anlass sein, das anzuschieben?
Ich denke, dass darüber mit Sicherheit auch gesprochen wird und dass gerade diese 7 Außenminister auch wissen, wieso und weshalb und warum es bisher zu der Lieferung nicht gekommen ist. Ich habe das auch sehr, sehr lange unterstützt. Es war nicht nur Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sie ja auch eine Notwendigkeit darin, die Ukraine in ihrem Kampf um die Freiheit entsprechend zu unterstützen. Die verteidigen da immerhin unser System gerade und falls der Krieg in der Ukraine zu schnell, zu positiv ausgegangen wäre für Russland, dann würden wir heute vermutlich über das Baltikum, über Polen, über die NATO sprechen und wären in einer ganz anderen Situation. Das wird dort mit Sicherheit auch besprochen werden, wie man weiterhin die Ukraine unterstützen kann. Umso länger der Krieg dauert, umso schneller wird es dazu kommen müssen, dass wir auch westliche Waffensysteme in größeren Stile liefern, weil irgendwann halt einfach keine alten sowjetischen Waffen mehr da sein werden. Auch in Europa nicht mehr. Die Ringtausche sind dann abgeschlossen. Und die Frage von Kampfpanzern, da bin ich beim Kanzler dabei. Das kann natürlich nur im Sinne der Partnerschaft in der NATO mit den USA, mit Großbritannien und Frankreich entsprechend angeschoben werden und nur gemeinsam auch beschlossen werden. Das ist aber auch ein Punkt, wo man bei diesen Hauptstädten mal nachfragen müsste. Deutschland ist jetzt nicht an vorderster Front dafür bekannt, Großwaffen zu liefern, sondern das wäre eigentlich eine Aufgabe der ehemaligen Alliierten, in Anführungszeichen, mit Deutschland dann gemeinsam etwas zu liefern.
Ulrich Lechte, Obmann der FDP im Auswärtigen Ausschuss. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau.